liebe Geschwister, ich möchte Sie grüßen mit einem wertvollen Teil aus dem Segen des Mose, und zwar über den Stamm Asser. Im 5. Mose 33 lesen wir davon ab Vers 24. Und von Asser sprach er: Gesegnet an Söhnen sei Asser, er sei wohlgefällig seinen Brüdern, und er tauche in Öl seinen Fuß. Eisen und Erz seien deine Riegel, und wie deine Tage seien deine Kraft. Asser heißt ja der Glückselige, und da wird uns auch etwas von dem Grund seiner Glückseligkeit gesagt. Und dann heißt es weiter in Vers 26, keiner ist wie der Gott Jeschuruns, das ist ein Ehrenname Israels, der auf den Himmeln einherfährt zu deiner Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Deine Wohnung ist der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme ausgebreitet. Und er vertreibt vor dir den Feind und spricht: Vertilge. Und Israel wohnt sicher, abgesondert der Quell Jakobs, in einem Lande von Korn und Most. Und sein Himmel träufelt Tau. Glückselig bist du, Israel. Wer ist wie du, ein Volk gerettet durch Yahweh, den Schild deiner Hilfe, und der das Schwert deiner Hoheit ist? Und es werden dir schmeicheln deine Feinde, und du wirst einherschreiten auf ihren Höhen. Mir kam es aber besonders auf die eine Aussage an: Deine Wohnung ist der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme. Oder wie es Martin Luther übersetzt hat: Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Flucht und Zuflucht, das ist ein bedeutendes Thema der ganzen Heilsgeschichte und der Begegnung zwischen Gott und dem Menschen. Das beginnt bei dem Mörder Kain, der mit dem Zeichen gebrandmarkt geflohen ist vor dem Angesicht Jahwes hinweg, nachdem er seinen Bruder Abel erschlagen hatte. Oder wir denken etwa an Jona, der geflohen ist vor dem Auftrag Gottes, das Gericht der Stadt Ninive anzukündigen, weil er den heimlichen Verdacht hatte, dass Gott doch schließlich und endlich gnädig und barmherzig ist und dass die Barmherzigkeit Gottes triumphiert über das Gericht. Oder wir denken an den verlorenen Sohn, der in die Fremde geflohen ist mit dem geforderten Erbteil vor der Zeit, im Grunde, weil er seinen Vater nicht kannte und diesem seinem Vater Missgunst, Geiz und Eifersucht unterstellte. Und es gibt so manche Kinder Gottes, die als Kinder von ihrem Vater Böses erfahren haben und die dieses Vaterbild übertragen auf den Gott und Vater Jesu Christi und ihm deshalb zeitlebens auch in ihrer Frömmigkeit im Misstrauen gegenüberstehen. Aber dieser verlorene Sohn hat dann nach seiner Heimkehr, als er von der Flucht zurückkehrte und Zuflucht nahm in den Armen seines Vaters, das Wesen seines Vaters erkannt. Auch wir sind oftmals in unserem Leben von der Flucht gekennzeichnet. Und wir haben es wohl alle erfahren, was für eine Last die Flucht vor dem lebendigen Gott über uns bringt. Und was für einen Stress und in was für eine unsagbare Not wir da hineingeraten können. Auf der anderen Seite haben wir hoffentlich auch schon erfahren, wenn wir heimgekehrt sind zu dem lebendigen Gott, das ist ja das hebräische Wort für Buße, Tschuba, Rückkehr oder Heimkehr, was für eine Wohltat es ist, diesem Gott in Christo Jesu zu begegnen und sich an ihm zu bergen und Zuflucht zu nehmen bei ihm. Ich möchte dazu einen bekannten Psalm lesen, Psalm 139, einige Verse. Zunächst einmal Vers 7 bis 12. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste? Und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da, und bettete ich mir in der Scheol im Totenreich, siehe, du bist auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, das heißt, flöge ich mit Lichtgeschwindigkeit, das sind 300.000 Kilometer in der Sekunde, das sind die Flügel der Morgenröte. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Weltmeeres, auch das selbst würde deine Hand mich leiten und deine rechte Hand mich erfassen. Und spreche ich nur, Finsternis möge mich umhüllen und Nacht werde das Licht um mich her, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Das kann nur bei dem Gott geschehen, der die Nacht in Licht verwandelt, den Fluch in Segen, den Tod in Leben. Wie wohl ist es uns dann, wenn wir von solcher Flucht umkehren und mit Vers 23 und 24 bitten, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal, das heißt der Flucht, bei mir ist und leite mich auf ewigem Wege, dem Wege der Heimkehr zu dem lebendigen Gott und der Zuflucht bei seinem Sohne Jesus Christus. Der König David hat ja auch ein Testament geschrieben, wie wir es auch zu Zeiten tun müssen. Und er hat in diesem Testament ein feines Wort gesagt, und zwar in 2. Samuel 22, Vers 3. Jahwe ist mein Fels und meine Burg und meiner Retter, Gott meines Felsens, auf dich werde ich trauen. Oder wie es Martin Buber so fein übersetzt, an dir werde ich mich bergen. Du mein Schild und das Horn meines Heils, meine Höhenfestung und meine Zuflucht. Als mein Retter von Gewalt tat, wirst du mich erretten. An einem solchen Zufluchtsort entbrennt dann auch unser Dank, unser Lob oder das, was die Psalmen den Rettungsjubel nennen. Das ist nicht immer nur eine fröhliche Sache, sondern das kann auch so sein, wie es Hebräer 13 schildert, als ein Opfer des Lobes, als ein Opfer des Lobes mitten aus dem Leid heraus. Und das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen segnen. Und das dürfen wir mit den großen Aposteln Paulus und Petrus, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie es eigentlich heißt, der uns gesegnet hat mit jeder Form geistlichen Segens inmitten der Himmelswelt. Und wenn wir dieses Lippenopfer, diese Frucht der Lippen, die ja eine Frucht des Heiligen Geistes ist, da bringen, als Rettungsjubel an dem Zufluchtsort, gewinnen wir nach Hebräer 13 ein festes Herz. Und das ist ja wichtig, so wie es dort gesagt wird, dass wir nicht durch mancherlei fremde und bunt schillernde Lehren verführt und hinweggerissen werden. Denn es ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest werde durch die Gnade. Welches geschieht durch Gnade? Wir können manchmal daran zweifeln und sagen, wann werde ich dahin kommen, dass ich ein festes Herz besitze? Aber das kann geschehen, Das Wort Gottes sagt es uns, welches geschieht durch Gnade, die willig angenommene Gnade Gottes, die wir am Thron der Gnade empfangen, damit uns Hilfe wird für die Nöte, die uns betreffen werden. Diese willig aufgenommene Gnade kann unser Herz festmachen und dann erwächst auf unseren Lippen dieses wunderbare Lippenopfer. Nicht ein Opfer von Tieren, von Brandopfern und Schlachtopfern, sondern die Frucht der Lippen. Von diesem Rettungsjubel am Zufluchtsort lesen wir noch einmal zwei Stellen aus dem Psalmen. Und damit möchte ich meine Einleitung beschließen. Psalm 27, Abvers 4. Eines habe ich von Jahwe erbeten, nach diesem einen will ich trachten, zu wohnen im Hause Jahwes alle Tage meines Lebens. Wozu? Um anzuschauen die Lieblichkeiten Jahwes und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Was ist das wunderbar, wenn wir Zuflucht beim Herrn gefunden haben, im Allerheiligsten seines Zeltes, verborgen mit dem Christus in Gott und dort die Lieblichkeiten des Herrn kennenlernen dürfen, auch aus seinem vom Heiligen Geist lebendig gemachten Wort und nach ihm, nach seinem Wesen, nach seinen Vorsätzen, nach seinen Plänen und Liebesgedanken zu forschen im Inneren seines Tempels. Und das ist ja heute die Gemeinde als die Behausung Gottes im Geiste. Und dann heißt es, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einem Felsen wird er mich erhöhen. Und dieser Felsen ist Jesus Christus. Und Paulus hat dieses Wort der Psalmen gekannt, als er in Kolosser 3, Vers 1 bis 3 gesagt hat, unser Leben ist verborgen zusammen mit dem Christus in Gott, weil auch der Christus verborgen ist. Und erst dann, wenn er offenbar werden wird am Tage seiner Erscheinung, dann werden auch wir und das, was wir geworden sind, offenbar werden in Herrlichkeit gemeinsam mit ihm. Bis dorthin leben wir in dem Verborgenen seines Zeltes und seines Zufluchtsortes. Und dann noch Vers 6. Und nun wird mein Haupt erhöht sein. Damit meinte David nicht seinen Kopf, seinen Schädel, sondern damit meinte er das Haupt, das auch wir kennen, unseren Herrn Jesus Christus, das Haupt seines Leibes. Und nun wird mein Haupt erhöht sein über meine Feinde rings um mich her und Opfer des Jubelschalls will ich opfern in seinem Zelte. Ich will singen und Psalm singen dem Jahwe. Wunderbar dieses Wort, das uns hinweist auf die Auferstehung und Thronerhöhung Jesu Christi, die Grundlage ist für unseren Zufluchtsort bei ihm, und für die Opfer des Jubelschalls, die wir ihm im Verborgenen seines Zeltes darbringen können. Dazu noch Psalm 32, Vers 5 bis 8 zur Ergänzung. Ich tat dir kund meine Sünde und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sagte, ich will Jahwe meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. Selah empor. Köstlich dieses zweifache Du, von dem die Juden sagen, es sei ein Gottesname. Man müsste einmal alle Stellen nachschlagen, wo diese zweifache Anrede Gottes erscheint. Es ist der Name Ata, gebildet aus drei Buchstaben, Aleph, der erste, Taf, der letzte, He, der Lebensgeist oder der Lebendige. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, so hat es Jesus Christus gesagt. Deshalb wird jeder Fromme zu dir kommen, zu dir beten, zur Zeit, wo du zu finden bist. Gewiss, bei Flut großer Wasser ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Sela empor. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Was sind das doch für kostbare Gottesworte von dem Bergungsort, den wir bei ihm haben dürfen. Und das möchte ich jetzt erläutern und noch klären an einem alten testamentlichen Vorbild von den sogenannten Ari Hamiklat. Das heißt auf Deutsch die Zufluchtsstätte Israels. Es gab ja 6 Zufluchtsstädte in Israel, die für diejenigen reserviert waren auf dem Gebiet der 3 Levitenfamilien, die aus einem Versehen heraus einen anderen zu Tode gebracht hatten, damit sie dort in diesen Zufluchtsorten eine Bergung fänden und geschützt waren vor dem Zugriff des Bluträchers. Es gab ja damals noch eine Blutrache, eine Familienrache, die sogar abgedeckt war vom Gesetz Jahwes. Denn das Böse sollte aus dem Lande ausgerottet werden. Und dazu müssen wir jetzt nun schon einmal einen etwas längeren Abschnitt lesen. 5. Mose 19, von Vers 1 und folgende. Wenn Jahwe, dein Gott, die Nationen ausrotten wird, deren Land Jahwe, dein Gott, dir gibt, und du sie austreibst und in ihren Städten und in ihren Häusern wohnst, so sollst du dir 3 Städte aussondern inmitten deines Landes, das Jahwe, dein Gott, dir gibt, es zu besitzen. Du sollst dir den Weg dahin zurichten. Es kamen ja dann noch einmal 3 Städte hinzu, sodass es 6 Zufluchtsstädte wurden. Und das Gebiet deines Landes, das Jahwe, dein Gott, dir als Erbteil geben wird, in 3 Teile teilen. Und das soll geschehen, damit jeder Totschläger dahin fliehe. Und dies ist die Sache mit dem Totschläger, der dahin fliehen soll, damit er am Leben bleibe, wer seinen Nächsten unabsichtlich erschlägt. Und er hasste ihn vor dem nicht. Wie zum Beispiel, wenn jemand mit seinem Nächsten in den Wald geht, um Holz zu hauen, und seine Hand holt aus mit der Axt, um das Holz abzuhauen, und das Eisen fährt vom Stiele und trifft seinen Nächsten, dass er stirbt, der soll in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibe. Damit nicht der Bluträcher, weil sein Herz entbrannt ist, dem Totschläger nachsetze und ihn erreiche, weil der Weg lang ist, und ihn totschlage, obwohl ihm kein Todesurteil gebührt, da er ihn vor dem nicht gehasst hat. Darum gebiete ich dir und sage, 3 Städte sollst du dir aussondern. Und wenn Jahwe, dein Gott, deine Grenzen erweitert, so wie er deinen Vätern geschworen hat und dir das ganze Land gibt, welches er deinen Vätern zu geben verheißen hat, und dann in Vers 9 weiter, so sollst du dir zu diesen 3 noch 3 weitere Städte hinzufügen, damit nicht unschuldiges Blut vergossen werde inmitten deines Landes, das Jahwe, dein Gott, dir als Erbteil gibt und Blutschuld auf dir liege. In 4. Mose 35 werden dann noch andere Fälle für solche unabsichtlichen Todesfälle mitgeteilt, etwa beim Baumfällen dass ein Baum in der falschen Richtung fällt und einen der Holzhauer erschlägt, oder dass einer, der im Walde oder in der Landwirtschaft an einem Abhang arbeitet und eine Steinlawine auslöst, dass dann diese Steinlawine seinen Genossen, seinen Kameraden, seinen Mitarbeiter tötet und andere Dinge, die wir ja auch kennen. Sünde aus Versehen, nicht in Absicht, nicht mit Vorsatz, nicht in Planung. Dann aber heißt es, und das ist der zweite Fall, in 5. Mose 19, Vers 11, wenn aber ein Mann seinen Nächsten hasst und ihm auflauert und sich wider ihn erhebt und ihn totschlägt, sodass er stirbt, und er flieht in eine dieser Städte, so sollen die Ältesten seiner Stadt hinsenden und ihn von dort holen lassen und ihn in die Hand des Bluträchers ausliefern, dass er sterbe. Dein Auge soll seiner nicht schonen. Und du sollst das unschuldige Blut aus Israel hinwegschaffen. Und es wird dir wohl ergehen. Ich werde dann noch eine andere Stelle dazu lesen, wo ein solcher Mord aus Absicht mit Vorsatz und Planung geschildert wird. Wenn wir das jetzt auf das Neue Testament übertragen, so gibt es da auch zweierlei Sünde. Einmal die Schwachheitssünde, sodass wir, wenn wir gesündigt haben, tief beschämt sind und es dem Herrn Jesus bekennen, dass wir ihm Schande gemacht haben, dass wir in unserer Seele betrübt sind und zu ihm umkehren. So wie es in Sprüche 24, 16 heißt, laure nicht Gesetzloser auf die Wohnung des Gerechten, zerstöre nicht seine Lagerstätte. Wir haben ja vorhin gelesen, dass der Satan als der Verkläger der Brüder aufgestanden ist, beispielsweise gegen den Hohenpriester Josua. Und er hatte wohlfundiertes, gesichertes Anklagematerial in seiner Hand. Und das hat er auch gegen uns, wenn wir sündigen. Aber diese Schuldschrift hat Jesus an das Kreuz angenagelt. Und vorbildlich geschieht dies ja auch in jenem Abschnitt von dem hohen Priester Josua, der vor dem Herrn steht, dass ihm seine schmutzigen Kleider ausgezogen werden und der Herr ihn neu einkleidet mit Kleidern des Heils und die Anklage des Verklägers der Brüder abweist, weil er selbst die Schuld getragen hat, weil er bezahlt hat für unsere Sünde und für unsere Schuld. Und so heißt es in Sprüche 24, Vers 16 weiter. Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gesetzlosen stürzen nieder im Unglück und bleiben liegen. Das ist der Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen. Dass der Gerechte immer wieder Jesus die Schuld bekennt und ihm die Ehre gibt. Und dass er seinen Weg zur Verherrlichung Jesu und zur Verherrlichung Gottes des Vaters weitergeht. Weil er weiß, wenn ich aus Schwachheit sündige, dann habe ich einen Zufluchtsort bei ihm, in dem ich geborgen bin vor dem Zugriff des Bluträchers. Und das ist neutestamentlich gesehen der Satan, der Verkläger der Brüder. Ich möchte dazu aus dem Neuen Testament lesen, aus 1. Johannes 1, ab Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Form der Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Er schreibt dieses also nicht, damit wir mit einem leichten Gewissen immer wieder freiwillig und vorsätzlich sündigen, sondern dass wir in einer heiligen Ehrfurcht vor Gott uns bewahren lassen vor der Sünde. Meine Kinder, ich schreibe euch das nicht, damit ihr nicht sündiget. Ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht sündiget. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt, für die Sünden einer ganzen Welt. Das wunderbare Wort von dem Fürsprecher und Sachwalter bei dem Vater, das nicht so zu verstehen ist, als würde Jesus den Zorn des Vaters abweisen und dem Zorn des Vaters gegenüber unserer Sünde widerstehen, sondern das so zu verstehen ist, dass er gemeinsam mit dem Vater und in Wesenseinheit mit dem Vater und mit seiner Liebe und Barmherzigkeit die Anklagen des Feindes abweist. Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, nach dem Griechischen, parallel zum Vater, in einem Miteinander mit dem Vater. Da stellen sich ja die meisten ganz falsch vor. Also das ist dieser wunderbare Zufluchtsort, der uns gegeben ist. Nun gibt es aber auch mutwillige Sünde, Sünde mit Absicht, mit Planung, nach klarer Überlegung des Geistes und der Seele und mit einem vorsätzlichen Willensentschluss. Ich möchte dazu gerade noch einmal lesen aus 4. Mose 35, wo dies auch noch einmal bekräftigt wird, ab Vers 16. Wenn er ihn aber mit einem eisernen Werkzeug geschlagen hat, dass er gestorben ist, so ist er ein Mörder. Der Mörder soll gewisslich getötet werden. Und wenn er ihn mit einem Stein, den er in der Hand führte, wodurch man sterben kann, geschlagen hat, dass er gestorben ist, so ist er ein Mörder. Der Mörder soll gewisslich getötet werden. Oder wenn er ihn mit einem hölzernen Werkzeug, das er in der Hand führte, wodurch man sterben kann, geschlagen hat, damit er stürbe, so ist er ein Mörder. Der Mörder soll gewisslich getötet werden. Also nicht in eine Klinik eingewiesen und vorzüglich gepflegt und betreut werden. Der Bluträcher, der soll den Mörder töten. Wenn er ihn antrifft, soll er ihn töten. Und wenn er ihn aus Hass gestoßen oder mit Absicht auf ihn geworfen hat, dass er gestorben ist, oder ihn aus Feindschaft mit seiner Hand geschlagen hat, dass er gestorben ist, so soll der Schläger gewisslich getötet werden. Er ist ein Mörder. Der Bluträcher soll den Mörder töten, wenn er ihn antrifft. Das haben wir auch im Neuen Testament. Denken wir nur an 1. Korinther 5, wo Paulus einen schrecklichen Fall in der Gemeinde der Korinther schildert, wo jemand die zweite Frau seines Vaters als Weib genommen und mit ihr gehurt hat und Paulus vereint sich mit den Korinthern im Geiste und mit der Kraft des Herrn Jesus und übergibt diesen Blutschänder in der Vollmacht des Geistes dem Satan zum Verderben des Fleisches. Damit sein Geist gerettet würde am Tage des Herrn Jesus. Aber bis dorthin wird er dem Bluträcher, dem Satan, übergeben. Das gibt es wirklich bei einer Sünde, die aus Mutwillen und mit Vorsatz geschieht. Wir müssen das mit allem Ernst sagen und dürfen es nicht unterschlagen. sondern wir müssen auch in dieser Beziehung in einer heiligen Ehrfurcht vor Gott leben. Wir haben ja gestern schon von dem Geist Jahwes gehört, der nach Jesajas 11 ein Geist der Weisheit und des Verstandes ist, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwes. Und da beachten Sie bitte, das Letzte, was dieser siebenfältige Geist Gottes ausgestaltet, ist die Furcht Jahwes, weshalb es auch heißt, dass der Messias, auf dem der Heilige Geist in dieser siebenfachen Fülle wohnt, wie auf keinem von uns, sein Wohlgefallen haben werde an der Furcht Jahwes, also der Christus, an der Gottesfurcht. Es gibt Gotteskinder, die meinen, die Furcht Jahwes sei eine Türe zum Heil, und wenn man in das Heil eingedrungen ist, dann könnte man die Furcht abschütteln, denn in einer Türe wohnt man nicht. So ist es nicht. Freilich, wir lieben Gott nicht, weil wir ihn fürchten, wie die Heiden, sondern wir fürchten Gott, weil wir ihn lieben. Und weil wir davor zurückschrecken, ihn und seine Liebe zu schmähen und mit Füßen zu treten und zu beleidigen. So will der Heilige Geist auch in uns diese heilige Furcht, diese Ehrfurcht vor dem Gott der Liebe, vor dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ausprägen und uns damit zu erfüllen. Ich weiß ganz genau, dass das, was ich jetzt sage, ein zweischneidiges Schwert ist. Es gibt depressive Gotteskinder, die aufgrund ihrer krankhaften Depression, und eine Depression ist eine Erkrankung und nichts anderes, alle Sünden der Vergangenheit wieder ausgraben, auch wenn sie längst bereinigt sind und durch das Blut Jesu gedeckt und vergeben sind. Dass sie dazu neigen, bis dorthin, dass sie meinen, sie könnten das Heil nicht erlangen und würden ewig in der Hölle schmachten. Aber wir dürfen dennoch diese Dinge nicht verschweigen. Jemand, der sich ein Gewissen macht wegen seiner Sünde und der tief betrübt und belastet ist über seiner Sünde, hat niemals vorsätzlich gesündigt. Ihm gilt das, was ich jetzt sage, überhaupt nicht. Das ist Sünde aus Schwachheit, wie wir sie alle haben. Und doch dürfen wir es nicht übersehen, was in Hebräer 10, Vers 25 bis 27 geschrieben steht. Hebräer 10, Vers 25 bis 27, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag, das heißt den Tag der Wiederkunft Christi, herannahen seht. Denn wenn wir mit Willen sündigen, vorsätzlich sündigen, mit Planung und Vorbedacht, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern lediglich ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichtes und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Vorsätzliches Sündigen. Darüber hat unser Bruder Karl Geier einmal ein wertvolles Heft geschrieben. Und darum geht es, wenn einmal der Apostel Johannes in 1. Johannes 5 von den Sünden zum Tode spricht und dann sagt, für Geschwister, die Sünden zum Tode begangen haben, solle man noch nicht einmal beten. Damit sind nicht etwa sieben Todsünden genannt, die ausgeschlossen sind von der Vergebung Gottes in Christo Jesu. Das ist Unfug, was da die katholische Kirche lehrt. Sondern hiermit ist eine solche vorsätzliche, willentliche, geplante, absichtliche Sünde gemeint, die man mit Vorbedacht unternommen hat. Apostel Paulus hat den Korinthern nicht empfohlen, sie sollten für den Blutschänder beten, damit er doch bald wieder zurückkehre, sondern er hat ihm dem Satan übergeben, dem Bluträcher. Er hat keinen Zufluchtsort gefunden, in dem er sich bergen konnte. Das wollen wir mit allem Ernst hören, was hier das Wort Gottes sagt. Und nun schauen wir noch einmal hinein in 4. Mose 35. Und dort lesen wir etwas ganz Eigenartiges hinsichtlich derer, die in den Zufluchtsort geflohen sind und ihrer endgültigen Heimkehr und Freilassung. Ich lese ab Vers 22 noch einmal. Wenn ihr aber von ungefähr nicht aus Feindschaft ihn gestoßen oder unabsichtlich irgendein Werkzeug auf ihn geworfen hat oder ohne es zu sehen irgendeinen Stein, wodurch man sterben kann, auf ihn hat fallen lassen, dass er gestorben ist, er war ihm aber nicht Feind und suchte seinen Schaden nicht, so soll die Gemeinde zwischen dem Schläger und dem Bluträcher nach diesen Rechten richten. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers erretten. Und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt zurückbringen, wohin er geflohen ist. Und er soll darin bleiben bis zum Tode des hohen Priesters, den man mit dem heiligen Öle gesalbt hat. Wenn aber der Totschläger über die Grenze seiner Zufluchtsstadt, wohin er geflohen ist, irgend hinausgeht und der Bluträcher findet ihn außerhalb der Grenze seiner Zufluchtsstadt und der Bluträcher tötet den Totschläger, so hat er keine Blutschuld. Neutestamentlich heißt dieses, dass wir in Christo Jesu unserer Zuflucht bleiben sollen. Das ist ja das wunderbare Angebot, das uns auch die Apostel, sonderlich der Apostel Paulus, immer wieder machen, wenn sie davon sprechen, dass wir in Christo Jesu sind, dass wir uns nicht von ihm trennen, sondern in ihm bleiben. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht, kann Johannes sagen. Denn er soll in seiner Zufluchtsstadt bleiben bis zum Tode des hohen Priesters. Und nach dem Tode des hohen Priesters darf der Totschläger in das Land seines Eigentums zurückkehren. Komisch, merkwürdig. Dann geschieht ihm nichts mehr. Dann kehrt er an seinen Ort zurück, in seine Stadt oder in sein Dorf. Seine Felder und sein Haus und seine Familie werden ihm wiedergegeben und keiner kann ihn antasten. Aber warum erst nach dem Tode des amtierenden hohen Priesters? Und dies soll euch zu einer Rechtssatzung sein bei euren Geschlechtern in allen euren Wohnsitzen. Und dann ab Vers 32, auch sollt ihr keine Sühne annehmen für den in seine Zufluchtsstadt Geflüchteten, dass er vor dem Tode des Priesters zurückkehre, um im Lande zu wohnen. Und ihr sollt das Land nicht entweihen. Wörtlich, ihr sollt das Land nicht zum Heuchler machen, in welchem ihr seid. Denn das Blut, das entweiht das Land. Also das Blut des Ermordeten macht das Land Israel, das heilige Lager, in dem der lebendige Gott wohnen will und wo er die Ehre seines Namens wohnen lässt, in Jerusalem, zum Heuchler, verunreinigt das ganze Land und entweiht es. Und für das Land kann keine Sühnung getan werden wegen des Blutes, das darin vergossen wird, worden ist, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Und du sollst nicht das Land verunreinigen, in welchem ihr wohnet, in dessen Mitte ich wohne, denn ich, Jahwe, wohne inmitten der Kinder Israel. Wissen Sie, das, was hier gesagt wird, das gilt von keinem anderen Volk. Das Land, das der Herr erworben hat, in das er das Volk Israel hineingeführt hat, in dem er wohnen will, inmitten seines Volkes, hat den Sonderstatus eines Brückenkopfes Jehovas, eines Brückenkopfes Jahwes in dieser dem Bösen verfallenen Welt. Einen Ausnahmestatus als heiliges Lager. Das heißt, im Normalfall, wenn Israel die Gesetze Gottes erfüllt und ihm gehorsam ist. Und das hat es nun auch zu tun mit dieser merkwürdigen Anordnung, dass der Totschläger aus Schwachheit in der Zufluchtsstadt bleiben muss bis zum Tode des Hohen Priesters und dass er erst nach dem Tode des Hohen Priesters, wenn ein neuer Hoher Priester sein Amt antritt, freigelassen werden darf, ohne dass der Bluträcher ihn antastet und dass ihm dann alles wieder erstattet wird, was er verloren hat. Darüber wollen wir nachdenken. Bruder Willi Schirmacher hat einmal ein Buch lange Zeit gesucht, das die Nazis mit auf ihrem Bücherindex hatten. Es ist das Buch von dem Juden, von dem orthodoxen Juden Oskar Goldberg, Die Wirklichkeit der Hebräer. Und er hat es dann schließlich in einer Universitätsbibliothek noch gefunden und hat es 50 Mal abgelichtet und hat auch mir eine solche Ablichtung gegeben. Das war mir ein äußerst wertvoller Schlüssel zum Verständnis des Alten Testamentes und der Gesetze Israels, zu denen wir Christen ja gewöhnlicherweise überhaupt keinen Zugang finden. Und da schreibt er nun über diesen Abschnitt und schreibt darüber die offene Stelle im Jahwe-System. Oder sagen wir einmal wie bei einem Vakuum, sobald man da ein Löchlein macht, strömt die Luft in dieses Vakuum ein. Und er stellt die Frage, solch ein Totschlag ohne Absicht, war das in Israel, im heiligen Lager Gottes, ein Zufall? Gab es hier wirklich keinen Schuldigen? Oder wo lag die Einbruchsstelle für diese Dinge, die das Land verunreinigen, die das Land, das heilige Lager zum Heuchler machen? Und er sagt Folgendes. Hören Sie sich das einmal an. Und begehren Sie nicht sofort dagegen auf, auch wenn es Ihnen ein wenig fremd erscheint. Aber es gibt einen kostbaren Schlüssel. Schuldig ist der, der die Verantwortung für das Gelingen des metaphysischen Systems hat. Das heißt, für das Gelingen des heiligen Lagers, das durch Gesetze Gottes abgesichert ist vor dem Eindringen finsterer Mächte und Kräfte. Das in einer heiligen Weise isoliert ist, in dieser dem Bösen verfallenen Kosmos. Der verantwortliche Leiter dieser Dinge ist der Kohen Gadol, der hohe Priester oder der Prophet. Tritt irgendwo im Lande ein solch todbringender Zufall ein, so ist dies ein Zeichen, dass die praktische Durchführung des Gesetzes, Goldberg sagt, des metaphysischen Systems, des heiligen Lagers Israel, irgendwo einen Fehler hat. In der Reinigung, in der Heiligung, da geschieht nichts aus Zufall. Das dürfen wir auch heute sagen. In Israel geschieht nichts aus Zufall. Alles, was heute geschieht, geschieht im Mitwirken Gottes, in der Verwirklichung seiner endzeitlichen Verheißungen an Israel. Und nun sagt er noch, dieser Fehler ist dem amtierenden hohen Priester anzulasten, der nur mit seinem Tode sühnen kann. Und deshalb kann der Schuldige erst freigelassen werden in sein Land, in sein Erbteil, beim Tode des hohen Priesters, wenn ein neuer hoher Priester das Amt antritt. Der alte hohe Priester trägt die Verantwortung. Der neue hohe Priester bringt die Erlösung und die Wiedererstattung. Solange der Mörder aus Schwachheit und aus Zufall im Zufluchtsort war, stand er unter einer vorläufigen Bedeckung. Das war noch keine endgültige Lösung. Und wir Christen sollten nicht immer von der Bedeckung durch das Blut Jesu sprechen. Ich will Ihnen ganz offen sagen, das ist eine Schmähung des Opfers Jesu. Ich weiß wohl, wie wir dazu kommen. Wir kommen dazu von jener Sitte, als die Juden bei ihrem Exodus in Ägypten die Balken der Türe mit dem Blute des Passahwidders anstreichen sollten, damit der Engel des Verderbens vorübergehe an ihren Häusern. Und daher sagt man, wir stehen unter der Deckung des Blutes Jesu. Aber Bedeckung durch das Blut ist etwas Vorläufiges, ist noch keine endgültige Erlösung. Ich denke hier an Römer 3, ab Vers 23, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Ihn hat Gott dargestellt als einen Sühnedeckel, als einen Gnadenstuhl. Das ist der goldene Deckel auf der Bundeslade. Durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens Jesu ist. Also im alten Bund stand die Sünde unter der Geduld Gottes, wurde die Sünde bedeckt, auch durch das Blut der Opfertiere. Das war nur eine vorläufige Bedeckung unter der Langmut und Geduld Gottes im Blick auf das ein für alle Mal geschehene Opfer Jesu Christi, durch dessen Tod und durch dessen Blut wir nicht nur bedeckt sind, sondern freigekauft sind, erlöst sind von aller Macht der Finsternis und von allen Mächten der Finsternis, der Sünde und des Todes. Das ist weit mehr als eine Bedeckung durch das Blut. Wenn wir sagen, wir stehen unter der Bedeckung seines Blutes, dann ist das auch wieder nur etwas Vorläufiges. Aber der alte hohe Priester ist gestorben. Er trägt die Verantwortung für alles, was im Kosmos jemals geschehen ist, an Katastrophen, an schrecklichem Chaos, an Elend, an der Ursünde und an der Menschheitssünde und an unserer individuellen Sünde und an allen Sündenfolgen. Er hat die Verantwortung freiwillig übernommen und er hat durch seinen Kreuzestod den Riss überbrückt, der durch die ganze Schöpfung geht und hat die Anormalität des Todes beseitigt. Wir müssen uns ja wirklich fragen, warum der lebendige Gott, der da in klarer Vorherkenntnis um den Fall Satans wusste, und über alles, was dieser Fall Satans an Elend über die ganze Schöpfung bringen würde. Warum der lebendige Gott dennoch eine Welt ins Dasein gerufen hat. Wir müssen uns allen Ernstes fragen, worin das Geheimnis besteht, warum Gott, Satan und seine Mächte eine solch lange Zeit von vielen Jahrtausenden noch weiter wirken lässt, was ein unermessliches Elend über die Schöpfung bringt. Dieses Geheimnis ist bei Gott. Aber wir wissen eines: Gott hat in Christo Jesu dafür die Verantwortung übernommen. Und er hat die Garantie gegeben, dass einst die Wiedergutmachung erfolgen wird, die völlige Erlösung. Und er hat den Preis bezahlt für diese Dinge, den kostbaren Preis des Blutes Jesu. Also Christus ist der verantwortliche hohe Priester, der gestorben ist. Erst nach seinem Tod kann der Schuldige frei werden, kann er erlöst werden, kann das, was er verloren hat, wiedergebracht werden. Kann er frei ausgehen und in sein Erbe zurückkehren. Wir lesen ja im Kolosserbrief, dass wir dem Vater Dank sagen sollen, der uns angepasst hat an das Erbteil der Heiligen in dem Lichte, der uns herausgerissen hat aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis und der uns hineinversetzt hat in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Christus ist beides, der verantwortliche alte Hohepriester, der durch seinen Tod gesühnt hat, und der kommende neue Hohepriester, der durch seinen Amtsantritt, und das ist seine Auferstehung, die Befreiung, die Erlösung und die Wiederherstellung verwirklicht und die Wiederbringung des ganzen Alls einleitet. Da werden Sie sagen, das klingt ja so, als ob das zwei Personen wären. Eines ist der eine Herr in einer Doppelfunktion. Das hat auch der Apostel Paulus so geschaut. Lesen wir einmal die rätselhafte Stelle in Römer 7, Vers 1 bis 6, wo er auch von dem Herrn Jesus so spricht, als wären es zwei Personen. Oder wisset ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Denn das verheiratete Weib ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Der erste Mann ist der Christus, der das Gesetz gegeben hat. Er ist der Gesetzgeber. So wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin geheißen, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, so dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, des ersten Mannes. Um eines anderen Mannes zu werden, nämlich des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten, losgelöst vom Gesetz. Wunderbar, hier auch Jesus Christus in diesen beiden Amtsrollen, als der alte Hohepriester, der die Schuld getragen hat, und als der neue Hohepriester, der die endgültige Versöhnung und Wiederbringung einleitet. Und damit wir das ganz glaubhaft finden, auch noch eine zweite Stelle, Hebräer 9, ab Vers 25 bis 28. Christus, ich lese Vers 24 mit, denn der Christus ist nicht eingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns oder zu unseren Gunsten zu erscheinen. Auch nicht, damit er sich selbst oftmals opferte, wie der hohe Priester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Das ist der alte hohe Priester. Und ebenso wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, also wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male denen, die ihn erwarten, ohne Beziehung zur Sünde, das heißt ohne Beziehung zur Sündentilgung, erscheinen zur Vollerrettung bei seiner Wiederkunft. Also auch hier wieder Christus in seiner Doppelrolle. Was für eine kühne und wunderbare Formulierung. Er ist gekommen zur Abschaffung der Sünde. Die Sünde ist abgeschafft. Das kann nur der Gott der Hoffnung sagen, der alles bereits am Ziele sieht. Und wie köstlich ist es, wenn wir uns auf diesen Standpunkt Gottes stellen können und wenn wir in der Anfechtung, in der Not, in der Versuchung ihm sagen können, du hast die Sünde abgeschafft durch das Opfer Jesu, des Hohen Priesters, und nun gib mir die Kraft, der Sünde zu begegnen und ein Überwinderleben zu führen. Abschaffung der Sünde. Und nun möchte ich noch kurz ein letztes bezeugen. Ich möchte etwas sagen über die Namen dieser Zufluchtsstätte. Sie waren ja zugeordnet dem Stamme Gerson, ein Levitenstamm, dem Stamme Kehat und dem Stamme Merari. Drei Levitengeschlechter, und wir dürfen hier gerne denken an die drei Reife- und Wachstumsstufen, die uns 1. Johannes 2 nennt. Einmal die Kindlein im Glauben, die die Vergebung der Sünden erlangt haben und die aufgrund der Vergebung der Sünden rufen können, erstmals rufen können, Abba, lieber Vater. Die also Zutritt haben zu dem Vater durch das Blut Jesu. Die zweite Gruppe, das wäre dann die Gruppe der geistlichen Jünglinge, der jungen Männer. Dazu gehören natürlich auch die geistlich gereiften Frauen, die in diesem Bilde mitgeschaut werden, die durch die Kraft des Wortes Gottes, das sie in sich tragen, in der Lage sind, den Feind und Bösewicht zu überwinden und zu besiegen. Ja, so ein Überwinderleben führen im Gehorsam. Das war ja das Ziel des Apostels Paulus nach Römer 1, Glaubensgehorsam aufzurichten unter allen Nationen. Und dem dritten Stamme, dem Stamme Merari, können wir die Väter zuordnen, die am Ende ihres Wachstums, ihres geistlichen Wachstums, den erkennen, der von Urbeginn an ist. Nunmehr nicht nur wie die Kindlein, sondern in einer vollen, gereiften, letzten Zusammenschau die Wesenserkenntnis Gottes des Vaters und dann dieses Abba, lieber Vater, zur Vollendung bringen dürfen in ihrem Leben. Nebenbei gesagt, diese sechs Zufluchtsstädte, Arahak, Hamiklat, das Wort hat 8 Buchstaben, das wird Sie erfreuen, die Zahl der Neuwerdung und Wiedergeburt, und hat den Zahlwert 464, 8 mal 58, die Zahl der Erneuerung und die Zahl des Trostes. Trost hat den Zahlwert 58, Noah, der Tröster, den Zahlwert 58, die Herrlichkeit Jahwes, den Zahlwert 58, Eloha, starker Gott, Zahlwert 58, also Neuwerdung und Trost im Zufluchtsort. Und ich habe dann einmal mir die hebräischen Wörter hergesucht, die auch diesen Zahlwert 58 haben, den Zahlwert des Trostes dessen, der in den Zufluchtsort geflohen ist, und habe folgende Wörter gefunden. Werkzeug. Da denken wir an das Werkzeug, das zum Tode des Mitbruders geführt hat. Verstoßen sein. Aus der Mitte des Volkes. Käfig. Ja, der Zufluchtsort war eine Art Käfig, eine Art Gefangenschaft. Wimmernd, wartend. Dort hat er gewimmert und geweint und gewartet auf die endgültige Freilösung, auf die Heimkehr in sein Erbe. Wappnung, aber dann schließlich auch Liebeserweise und Gnade. Alle diese hebräischen Wörter. Ding, wenn das Herz fest werde durch die Gnade, welches geschieht durch Gnade? Wir können manchmal daran zweifeln und sagen, wann werde ich dahin kommen, dass ich ein festes Herz besitze? Aber das kann geschehen. Das Wort Gottes sagt es uns, welches geschieht durch Gnade. Die willig angenommene Gnade Gottes, die wir am Thron der Gnade empfangen, damit uns Hilfe wird für die Nöte, die uns betreffen werden. Diese willig aufgenommene Gnade kann unser Herz festmachen und dann erwächst auf unseren Lippen dieses wunderbare Lippenopfer. Nicht ein Opfer von Tieren, von Brandopfern und Schlachtopfern, sondern die Frucht der Lippen. Von diesem Rettungsjubel am Zufluchtsort lesen wir noch einmal zwei Stellen aus dem Psalmen. Und damit möchte ich meine Einleitung beschließen. Psalm 27, Abvers 4. Eines habe ich von Yahweh erbeten, nach diesem einen will ich trachten, zu wohnen im Hause Yahwehs alle Tage meines Lebens. Wozu? Um anzuschauen die Lieblichkeiten Yahwehs und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Was ist das wunderbar, wenn wir Zuflucht beim Herrn gefunden haben, im Allerheiligsten seines Zeltes, verborgen mit dem Christus in Gott und dort die Lieblichkeiten des Herrn kennenlernen dürfen, auch aus seinem vom Heiligen Geist lebendig gemachten Wort und nach ihm, nach seinem Wesen, nach seinen Vorsätzen, nach seinen Plänen und Liebesgedanken zu forschen im Inneren seines Tempels. Und das ist ja heute die Gemeinde als die Behausung Gottes im Geiste. Und dann heißt es, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einem Felsen wird er mich erhöhen. Und dieser Felsen ist Jesus Christus. Und Paulus hat dieses Wort der Psalmen gekannt, als er in Kolosser 3, Vers 1 bis 3 gesagt hat, unser Leben ist verborgen zusammen mit dem Christus in Gott, weil auch der Christus verborgen ist. Und erst dann, wenn er offenbar werden wird am Tage seiner Erscheinung, dann werden auch wir und das, was wir geworden sind, offenbar werden in Herrlichkeit gemeinsam mit ihm. Bis dorthin leben wir in dem Verborgenen seines Zeltes und seines Zufluchtsortes. Und dann noch Vers 6. Und nun wird mein Haupt erhöht sein. Damit meinte David nicht seinen Kopf, seinen Schädel, sondern damit meinte er das Haupt, das auch wir kennen, unseren Herrn Jesus Christus, das Haupt seines Leibes. Und nun wird mein Haupt erhöht sein über meine Feinde rings um mich her und Opfer des Jubelschalls will ich opfern in seinem Zelte. Ich will singen und Psalm singen dem Yahweh. Wunderbar dieses Wort, das uns hinweist auf die Auferstehung und Thronerhöhung Jesu Christi, die Grundlage ist für unseren Zufluchtsort bei ihm und für die Opfer des Jubelschalls, die wir ihm im Verborgenen seines Zeltes darbringen können. Dazu noch Psalm 32, Vers 5 bis 8 zur Ergänzung. Ich tat dir kund meine Sünde und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sagte, ich will Yahweh meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. Sela empor. Köstlich dieses zweifache Du, von dem die Juden sagen, es sei ein Gottesname. Man müsste einmal alle Stellen nachschlagen, wo diese zweifache Anrede Gottes erscheint. Es ist der Name Ata, gebildet aus drei Buchstaben, Aleph, der erste, Taf, der letzte, He, der Lebensgeist oder der Lebendige. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, so hat es Jesus Christus gesagt. Deshalb wird jeder Fromme zu dir kommen, zu dir beten, zur Zeit, wo du zu finden bist. Gewiss, bei Flut großer Wasser ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Sela empor. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Was sind das doch für kostbare Gottesworte von dem Bergungsort, den wir bei ihm haben dürfen. Und das möchte ich jetzt erläutern und noch klären an einem alten testamentlichen Vorbild von den sogenannten Ari Hamiklat. Das heißt auf Deutsch die Zufluchtsstätte Israels. Es gab ja 6 Zufluchtsstädte in Israel, die für diejenigen reserviert waren auf dem Gebiet der 3 Levitenfamilien, die aus einem Versehen heraus einen anderen zu Tode gebracht hatten, damit sie dort in diesen Zufluchtsorten eine Bergung fänden und geschützt waren vor dem Zugriff des Bluträchers. Es gab ja damals noch eine Blutrache, eine Familienrache, die sogar abgedeckt war vom Gesetz Jahwes. Denn das Böse sollte aus dem Lande ausgerottet werden. Und dazu müssen wir jetzt nun schon einmal einen etwas längeren Abschnitt lesen. 5. Mose 19, von Vers 1 und folgende. Wenn Jahwe, dein Gott, die Nationen ausrotten wird, deren Land Jahwe, dein Gott, dir gibt, und du sie austreibst und in ihren Städten und in ihren Häusern wohnst, so sollst du dir 3 Städte aussondern inmitten deines Landes, das Jahwe, dein Gott, dir gibt, es zu besitzen. Du sollst dir den Weg dahin zurichten. Es kamen ja dann noch einmal 3 Städte hinzu, sodass es 6 Zufluchtsstädte wurden. Und das Gebiet deines Landes, das Jahwe, dein Gott, dir als Erbteil geben wird, in 3 Teile teilen. Und das soll geschehen, damit jeder Totschläger dahin fliehe. Und dies ist die Sache mit dem Totschläger, der dahin fliehen soll, damit er am Leben bleibe, wer seinen Nächsten unabsichtlich erschlägt. Und er hasste ihn vor dem nicht. Wie zum Beispiel, wenn jemand mit seinem Nächsten in den Wald geht, um Holz zu hauen, und seine Hand holt aus mit der Axt, um das Holz abzuhauen, und das Eisen fährt vom Stiele und trifft seinen Nächsten, dass er stirbt, der soll in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibe. Damit nicht der Bluträcher, weil sein Herz entbrannt ist, dem Totschläger nachsetze und ihn erreiche, weil der Weg lang ist, und ihn totschlage, obwohl ihm kein Todesurteil gebührt, da er ihn vor dem nicht gehasst hat. Darum gebiete ich dir und sage, 3 Städte sollst du dir aussondern. Und wenn Jahwe, dein Gott, deine Grenzen erweitert, so wie er deinen Vätern geschworen hat und dir das ganze Land gibt, welches er deinen Vätern zu geben verheißen hat, und dann in Vers 9 weiter, so sollst du dir zu diesen 3 noch 3 weitere Städte hinzufügen, damit nicht unschuldiges Blut vergossen werde inmitten deines Landes, das Jahwe, dein Gott, dir als Erbteil gibt und Blutschuld auf dir liege. In 4. Mose 35 werden dann noch andere Fälle für solche unabsichtlichen Todesfälle mitgeteilt, etwa beim Baumfällen, dass ein Baum in der falschen Richtung fällt und einen der Holzhauer erschlägt, oder dass einer, der im Walde oder in der Landwirtschaft an einem Abhang arbeitet und eine Steinlawine auslöst, dass dann diese Steinlawine seinen Genossen, seinen Kameraden, seinen Mitarbeiter tötet und andere Dinge, die wir ja auch kennen. Sünde aus Versehen, nicht in Absicht, nicht mit Vorsatz, nicht in Planung. Dann aber heißt es, und das ist der zweite Fall, in 5. Mose 19, Vers 11, wenn aber ein Mann seinen Nächsten hasst und ihm auflauert und sich wieder ihn erhebt und ihn totschlägt, sodass er stirbt, und er flieht in eine dieser Städte, so sollen die Ältesten seiner Stadt hinsenden und ihn von dort holen lassen und ihn in die Hand des Bluträchers ausliefern, dass er sterbe. Dein Auge soll seiner nicht schonen. Und du sollst das unschuldige Blut aus Israel hinwegschaffen. Und es wird dir wohl ergehen. Werdet dann noch eine andere Stelle dazu lesen, wo ein solcher Mord aus Absicht mit Vorsatz und Planung geschildert wird. Wenn wir das jetzt auf das Neue Testament übertragen, so gibt es da auch zweierlei Sünde. Einmal die Schwachheitssünde, sodass wir, wenn wir gesündigt haben, tief beschämt sind und es dem Herrn Jesus bekennen, dass wir ihm Schande gemacht haben, dass wir in unserer Seele betrübt sind und zu ihm umkehren. So wie es in Sprüche 24, 16 heißt, laure nicht Gesetzloser auf die Wohnung des Gerechten, zerstöre nicht seine Lagerstätte. Wir haben ja vorhin gelesen, dass der Satan als der Verkläger der Brüder aufgestanden ist, beispielsweise gegen den hohen Priester Josua. Und er hatte wohlfundiertes, gesichertes Anklagematerial in seiner Hand. Und das hat er auch gegen uns, wenn wir sündigen. Aber diese Schuldschrift hat Jesus an das Kreuz angenagelt. Und vorbildlich geschieht dies ja auch in jenem Abschnitt von dem hohen Priester Josua, der vor dem Herrn steht, dass ihm seine schmutzigen Kleider ausgezogen werden und der Herr ihn neu einkleidet mit Kleidern des Heils und die Anklage des Verklägers der Brüder abweist, weil er selbst die Schuld getragen hat, weil er bezahlt hat für unsere Sünde und für unsere Schuld. Und so heißt es in Sprüche 24, Vers 16 weiter. Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gesetzlosen stürzen nieder im Unglück und bleiben liegen. Das ist der Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, dass der Gerechte immer wieder Jesus die Schuld bekennt und ihm die Ehre gibt und dass er seinen Weg zur Verherrlichung Jesu und zur Verherrlichung Gottes des Vaters weitergeht, weil er weiß, wenn ich aus Schwachheit sündige, dann habe ich einen Zufluchtsort bei ihm, in dem ich geborgen bin vor dem Zugriff des Bluträchers. Und das ist neutestamentlich gesehen der Satan, der Verkläger der Brüder. Ich möchte dazu aus dem Neuen Testament lesen, aus 1. Johannes 1, ab Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Form der Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Er schreibt dieses also nicht, damit wir mit einem leichten Gewissen immer wieder freiwillig und vorsätzlich sündigen, sondern dass wir in einer heiligen Ehrfurcht vor Gott uns bewahren lassen vor der Sünde. Meine Kinder, ich schreibe euch das nicht, damit ihr nicht sündiget. Ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht sündiget. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt, für die Sünden einer ganzen Welt. Das wunderbare Wort von dem Fürsprecher und Sachwalter bei dem Vater, das nicht so zu verstehen ist, als würde Jesus den Zorn des Vaters abweisen und dem Zorn des Vaters gegenüber unserer Sünde widerstehen, sondern das so zu verstehen ist, dass er gemeinsam mit dem Vater und in Wesenseinheit mit dem Vater und mit seiner Liebe und Barmherzigkeit die Anklagen des Feindes abweist. Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, nach dem Griechischen parallel zum Vater, in einem Miteinander mit dem Vater. Da stellen sich ja die meisten ganz falsch vor. Also das ist dieser wunderbare Zufluchtsort, der uns gegeben ist. Nun gibt es aber auch mutwillige Sünde, Sünde mit Absicht, mit Planung, nach klarer Überlegung des Geistes und der Seele und mit einem vorsätzlichen Willensentschluss. Ich möchte dazu gerade noch einmal lesen aus 4. Mose 35, wo dies auch noch einmal bekräftigt wird, ab Vers 16. Wenn er ihn aber mit einem eisernen Werkzeug geschlagen hat, dass er gestorben ist, so ist er ein Mörder. Der Mörder soll gewisslich getötet werden. Und wenn er ihn mit einem Stein, den er in der Hand führte, wodurch man sterben kann, geschlagen hat, dass er gestorben ist, so ist er ein Mörder. Der Mörder soll gewisslich getötet werden. Oder wenn er ihn mit einem hölzernen Werkzeug, das er in der Hand führte, wodurch man sterben kann, geschlagen hat, damit er stürbe, so ist er ein Mörder. Der Mörder soll gewisslich getötet werden. Also nicht in eine Klinik eingewiesen und vorzüglich gepflegt und betreut werden. Der Bluträcher, der soll den Mörder töten. Wenn er ihn antrifft, soll er ihn töten. Und wenn er ihn aus Hass gestoßen oder mit Absicht auf ihn geworfen hat, dass er gestorben ist, oder ihn aus Feindschaft mit seiner Hand geschlagen hat, dass er gestorben ist, so soll der Schläger gewisslich getötet werden. Er ist ein Mörder. Der Bluträcher soll den Mörder töten, wenn er ihn antrifft. Das haben wir auch im Neuen Testament. Denken wir nur an 1. Korinther 5, wo Paulus einen schrecklichen Fall in der Gemeinde der Korinther schildert, wo jemand die zweite Frau seines Vaters als Weib genommen und mit ihr gehurt hat und Paulus vereint sich mit den Korinthern im Geiste und mit der Kraft des Herrn Jesus und übergibt diesen Blutschänder in der Vollmacht des Geistes dem Satan zum Verderben des Fleisches. Damit sein Geist gerettet würde am Tage des Herrn Jesus. Aber bis dorthin wird er dem Bluträcher, dem Satan, übergeben. Das gibt es wirklich bei einer Sünde, die aus Mutwillen und mit Vorsatz geschieht. Wir müssen das mit allem Ernst sagen und dürfen es nicht unterschlagen, sondern wir müssen auch in dieser Beziehung in einer heiligen Ehrfurcht vor Gott leben. Wir haben ja gestern schon von dem Geist Jahwes gehört, der nach Jesajas 11 ein Geist der Weisheit und des Verstandes ist, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwes. Und da beachten Sie bitte, das Letzte, was dieser siebenfältige Geist Gottes ausgestaltet, ist die Furcht Jahwes, weshalb es auch heißt, dass der Messias, auf dem der Heilige Geist in dieser siebenfachen Fülle wohnt, wie auf keinem von uns, sein Wohlgefallen haben werde an der Furcht Jahwes, also der Christus, an der Gottesfurcht. Es gibt Gotteskinder, die meinen, die Furcht Jahwes sei eine Türe zum Heil, und wenn man in das Heil eingedrungen ist, dann könnte man die Furcht abschütteln, denn in einer Türe wohnt man nicht. So ist es nicht. Freilich, wir lieben Gott nicht, weil wir ihn fürchten wie die Heiden, sondern wir fürchten Gott, weil wir ihn lieben und weil wir davor zurückschrecken, ihn und seine Liebe zu schmähen und mit Füßen zu treten und zu beleidigen. So will der Heilige Geist auch in uns diese heilige Furcht, diese Ehrfurcht vor dem Gott der Liebe, vor dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ausprägen und uns damit zu erfüllen. Ich weiß ganz genau, dass das, was ich jetzt sage, ein zweischneidiges Schwert ist. Es gibt depressive Gotteskinder, die aufgrund ihrer krankhaften Depression, und eine Depression ist eine Erkrankung und nichts anderes, alle Sünden der Vergangenheit wieder ausgraben, auch wenn sie längst bereinigt sind und durch das Blut Jesu gedeckt und vergeben sind. Dass sie dazu neigen, bis dorthin, dass sie meinen, sie könnten das Heil nicht erlangen und würden ewig in der Hölle schmachten. Aber wir dürfen dennoch diese Dinge nicht verschweigen. Jemand, der sich ein Gewissen macht wegen seiner Sünde und der tief betrübt und belastet ist über seiner Sünde, hat niemals vorsätzlich gesündigt. Ihm gilt das, was ich jetzt sage, überhaupt nicht. Das ist Sünde aus Schwachheit, wie wir sie alle haben. Und doch dürfen wir es nicht übersehen, was in Hebräer 10, Vers 25 bis 27 geschrieben steht. Hebräer 10, Vers 25 bis 27, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag, das heißt den Tag der Wiederkunft Christi, herannahen seht. Denn wenn wir mit Willen sündigen, vorsätzlich sündigen, mit Planung und Vorbedacht, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern lediglich ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichtes und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Vorsätzliches Sündigen. Darüber hat unser Bruder Karl Geier einmal ein wertvolles Heft geschrieben. Und darum geht es, wenn einmal der Apostel Johannes in 1. Johannes 5 von den Sünden zum Tode spricht und dann sagt, für Geschwister, die Sünden zum Tode begangen haben, solle man noch nicht einmal beten. Damit sind nicht etwa 7 Todsünden genannt, die ausgeschlossen sind von der Vergebung Gottes in Christo Jesu. Das ist Unfug, was da die katholische Kirche lehrt. Sondern hiermit ist eine solche vorsätzliche, willentliche, geplante, absichtliche Sünde gemeint, die man mit Vorbedacht unternommen hat. Apostel Paulus hat den Korinthern nicht empfohlen, sie sollten für den Blutschänder beten, damit er doch bald wieder zurückkehre, sondern er hat ihm dem Satan übergeben, dem Bluträcher. Er hat keinen Zufluchtsort gefunden, in dem er sich bergen konnte. Das wollen wir mit allem Ernst hören, was hier das Wort Gottes sagt. Und nun schauen wir noch einmal hinein in 4. Mose 35. Und dort lesen wir etwas ganz Eigenartiges hinsichtlich derer, die in den Zufluchtsort geflohen sind und ihrer endgültigen Heimkehr und Freilassung. Ich lese ab Vers 22 noch einmal. Wenn ihr aber von ungefähr nicht aus Feindschaft ihn gestoßen oder unabsichtlich irgendein Werkzeug auf ihn geworfen hat oder ohne es zu sehen irgendeinen Stein, wodurch man sterben kann, auf ihn hat fallen lassen, dass er gestorben ist, er war ihm aber nicht Feind und suchte seinen Schaden nicht, so soll die Gemeinde zwischen dem Schläger und dem Bluträcher nach diesen Rechten richten. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers erretten. Und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt zurückbringen, wohin er geflohen ist. Und er soll darin bleiben bis zum Tode des hohen Priesters, den man mit dem heiligen Öle gesalbt hat. Wenn aber der Totschläger über die Grenze seiner Zufluchtsstadt, wohin er geflohen ist, irgend hinausgeht und der Bluträcher findet ihn außerhalb der Grenze seiner Zufluchtsstadt und der Bluträcher tötet den Totschläger, so hat er keine Blutschuld. Neutestamentlich heißt dieses, dass wir in Christo Jesu unserer Zuflucht bleiben sollen. Das ist ja das wunderbare Angebot, das uns auch die Apostel, sonderlich der Apostel Paulus, immer wieder machen, wenn sie davon sprechen, dass wir in Christo Jesu sind, dass wir uns nicht von ihm trennen, sondern in ihm bleiben. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht, kann Johannes sagen. Denn er soll in seiner Zufluchtsstadt bleiben bis zum Tode des hohen Priesters. Und nach dem Tode des hohen Priesters darf der Totschläger in das Land seines Eigentums zurückkehren. Komisch, merkwürdig. Dann geschieht ihm nichts mehr. Dann kehrt er an seinen Ort zurück, in seine Stadt oder in sein Dorf. Seine Felder und sein Haus und seine Familie werden ihm wiedergegeben und keiner kann ihn antasten. Aber warum erst nach dem Tode des amtierenden hohen Priesters? Und dies soll euch zu einer Rechtssatzung sein bei euren Geschlechtern in allen euren Wohnsitzen. Und dann ab Vers 32, auch sollt ihr keine Sühne annehmen für den in seine Zufluchtsstadt Geflüchteten, dass er vor dem Tode des Priesters zurückkehre, um im Lande zu wohnen. Und ihr sollt das Land nicht entweihen. Wörtlich, ihr sollt das Land nicht zum Heuchler machen, in welchem ihr seid. Denn das Blut, das entweiht das Land. Also das Blut des Ermordeten macht das Land Israel, das heilige Lager, in dem der lebendige Gott wohnen will, und wo er die Ehre seines Namens wohnen lässt, in Jerusalem, zum Heuchler, verunreinigt das ganze Land und entweiht es. Und für das Land kann keine Sühnung getan werden wegen des Blutes, das darin vergossen wird, worden ist, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Und du sollst nicht das Land verunreinigen, in welchem ihr wohnet, in dessen Mitte ich wohne, denn ich, Yahweh, wohne inmitten der Kinder Israel. Wissen Sie, das, was hier gesagt wird, das gilt von keinem anderen Volk. Das Land, das der Herr erworben hat, in das er das Volk Israel hineingeführt hat, in dem er wohnen will, inmitten seines Volkes, hat den Sonderstatus eines Brückenkopfes Jehovas, eines Brückenkopfes Jahwes in dieser dem Bösen verfallenen Welt. Einen Ausnahmestatus als heiliges Lager. Das heißt, im Normalfall, wenn Israel die Gesetze Gottes erfüllt und ihm gehorsam ist. Und das hat es nun auch zu tun mit dieser merkwürdigen Anordnung, dass der Totschläger aus Schwachheit in der Zufluchtsstadt bleiben muss bis zum Tode des hohen Priesters. Und dass er erst nach dem Tode des hohen Priesters, wenn ein neuer hoher Priester sein Amt antritt, freigelassen werden darf, ohne dass der Bluträcher ihn antastet und dass ihm dann alles wieder erstattet wird, was er verloren hat. Darüber wollen wir nachdenken. Bruder Willi Schirmacher hat einmal ein Buch lange Zeit gesucht, das die Nazis mit auf ihrem Bücherindex hatten. Es ist das Buch von dem Juden, von dem orthodoxen Juden Oskar Goldberg, Die Wirklichkeit der Hebräer. Und er hat es dann schließlich in einer Universitätsbibliothek noch gefunden und hat es 50 Mal abgelichtet und hat auch mir eine solche Ablichtung gegeben. Das war mir ein äußerst wertvoller Schlüssel zum Verständnis des Alten Testamentes und der Gesetze Israels, zu denen wir Christen ja gewöhnlicherweise überhaupt keinen Zugang finden. Und da schreibt er nun über diesen Abschnitt und schreibt darüber die offene Stelle im Yahweh-System. Oder sagen wir einmal wie bei einem Vakuum, sobald man da ein Löchlein macht, strömt die Luft in dieses Vakuum ein. Und er stellt die Frage, solch ein Totschlag ohne Absicht, war das in Israel, im heiligen Lager Gottes, ein Zufall? Gab es hier wirklich keinen Schuldigen? Oder wo lag die Einbruchsstelle für diese Dinge, die das Land verunreinigen, die das Land, das heilige Lager zum Heuchler machen? Und er sagt Folgendes. Hören Sie sich das einmal an und begehren Sie nicht sofort dagegen auf, auch wenn es Ihnen ein wenig fremd erscheint. Aber es gibt einen kostbaren Schlüssel. Schuldig ist der, der die Verantwortung für das Gelingen des metaphysischen Systems hat. Das heißt, für das Gelingen des heiligen Lagers, das durch Gesetze Gottes abgesichert ist vor dem Eindringen finsterer Mächte und Kräfte. Das in einer heiligen Weise isoliert ist in dieser dem Bösen verfallenen Kosmos. Der verantwortliche Leiter dieser Dinge ist der Kohen Gadol, der hohe Priester oder der Prophet. Tritt irgendwo im Lande ein solch todbringender Zufall ein, so ist dies ein Zeichen, dass die praktische Durchführung des Gesetzes, Goldberg sagt, des metaphysischen Systems, des heiligen Lagers Israel, irgendwo einen Fehler hat. In der Reinigung, in der Heiligung, Da geschieht nichts aus Zufall. Das dürfen wir auch heute sagen. In Israel geschieht nichts aus Zufall. Alles, was heute geschieht, geschieht im Mitwirken Gottes, in der Verwirklichung seiner endzeitlichen Verheißungen an Israel. Und nun sagt er noch, dieser Fehler ist dem amtierenden hohen Priester anzulasten, der nur mit seinem Tode sühnen kann. Und deshalb kann der Schuldige erst freigelassen werden in sein Land, in sein Erbteil, beim Tode des hohen Priesters, wenn ein neuer hoher Priester das Amt antritt. Der alte hohe Priester trägt die Verantwortung. Der neue hohe Priester bringt die Erlösung und die Wiedererstattung. Solange der Mörder aus Schwachheit und aus Zufall im Zufluchtsort war, stand er unter einer vorläufigen Bedeckung. Das war noch keine endgültige Lösung. Und wir Christen sollten nicht immer von der Bedeckung durch das Blut Jesu sprechen. Ich will Ihnen ganz offen sagen, das ist eine Schmähung des Opfers Jesu. Ich weiß wohl, wie wir dazu kommen. Wir kommen dazu von jener Sitte, als die Juden bei ihrem Exodus in Ägypten die Balken der Türe mit dem Blute des Passahwidders anstreichen sollten, damit der Engel des Verderbens vorübergehe an ihren Häusern. Und daher sagt man, wir stehen unter der Deckung des Blutes Jesu. Aber Bedeckung durch das Blut ist etwas Vorläufiges, ist noch keine endgültige Erlösung. Ich denke hier an Römer 3, ab Vers 23, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Ihn hat Gott dargestellt als einen Sühnedeckel, als einen Gnadenstuhl. Das ist der goldene Deckel auf der Bundeslade. Durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens Jesu ist. Also im alten Bund stand die Sünde unter der Geduld Gottes, wurde die Sünde bedeckt, auch durch das Blut der Opfertiere. Das war nur eine vorläufige Bedeckung unter der Langmut und Geduld Gottes im Blick auf das ein für alle Mal geschehene Opfer Jesu Christi, durch dessen Tod und durch dessen Blut wir nicht nur bedeckt sind, sondern freigekauft sind, erlöst sind von aller Macht der Finsternis und von allen Mächten der Finsternis, der Sünde und des Todes. Das ist weit mehr als eine Bedeckung durch das Blut. Wenn wir sagen, wir stehen unter der Bedeckung seines Blutes, dann ist das auch wieder nur etwas Vorläufiges. Aber der alte hohe Priester ist gestorben. Er trägt die Verantwortung für alles, was im Kosmos jemals geschehen ist, an Katastrophen, an schrecklichem Chaos, an Elend, an der Ursünde und an der Menschheitssünde und an unserer individuellen Sünde und an allen Sündenfolgen. Er hat die Verantwortung freiwillig übernommen und er hat durch seinen Kreuzestod den Riss überbrückt, der durch die ganze Schöpfung geht und hat die Anormalität des Todes beseitigt. Wir müssen uns ja wirklich fragen, warum der lebendige Gott, der da in klarer Vorherkenntnis um den Fall Satans wusste, und über alles, was dieser Fall Satans an Elend über die ganze Schöpfung bringen würde. warum der lebendige Gott dennoch eine Welt ins Dasein gerufen hat. Wir müssen uns allen Ernstes fragen, worin das Geheimnis besteht, warum Gott, Satan und seine Mächte eine solch lange Zeit von vielen Jahrtausenden noch weiter wirken lässt, was ein unermessliches Elend über die Schöpfung bringt. Dieses Geheimnis ist bei Gott. Aber wir wissen eines: Gott hat in Christo Jesu dafür die Verantwortung übernommen. Und er hat die Garantie gegeben, dass einst die Wiedergutmachung erfolgen wird, die völlige Erlösung. Und er hat den Preis bezahlt für diese Dinge, den kostbaren Preis des Blutes Jesu. Also Christus ist der verantwortliche hohe Priester, der gestorben ist. Erst nach seinem Tod kann der Schuldige frei werden, kann er erlöst werden, kann das, was er verloren hat, wiedergebracht werden, kann er frei ausgehen und in sein Erbe zurückkehren. Wir lesen ja im Kolosserbrief, dass wir dem Vater Dank sagen sollen, der uns angepasst hat an das Erbteil der Heiligen in dem Lichte, der uns herausgerissen hat aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis und der uns hineinversetzt hat in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Christus ist beides, der verantwortliche alte Hohepriester, der durch seinen Tod gesühnt hat, und der kommende neue Hohepriester, der durch seinen Amtsantritt, und das ist seine Auferstehung, die Befreiung, die Erlösung und die Wiederherstellung verwirklicht und die Wiederbringung des ganzen Alls einleitet. Da werden Sie sagen, das klingt ja so, als ob das zwei Personen wären. Nein, es ist der eine Herr in einer Doppelfunktion. Und das hat auch der Apostel Paulus so geschaut. Lesen wir einmal die rätselhafte Stelle in Römer 7, Vers 1 bis 6, wo er auch von dem Herrn Jesus so spricht, als wären es zwei Personen. Oder wisset ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Denn das verheiratete Weib ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Der erste Mann ist der Christus, der das Gesetz gegeben hat. Er ist der Gesetzgeber. So wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin geheißen, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, so dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, des ersten Mannes. Um eines anderen Mannes zu werden, nämlich des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten, losgelöst vom Gesetz. Wunderbar, hier auch Jesus Christus in diesen beiden Amtsrollen, als der alte Hohepriester, der die Schuld getragen hat, und als der neue Hohepriester, der die endgültige Versöhnung und Wiederbringung einleitet. Und damit wir das ganz glaubhaft finden, auch noch eine zweite Stelle, Hebräer 9, ab Vers 25 bis 28. Christus, ich lese Vers 24 mit, denn der Christus ist nicht eingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns oder zu unseren Gunsten zu erscheinen. Auch nicht, damit er sich selbst oftmals opferte, wie der hohe Priester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Das ist der alte hohe Priester. Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, also wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male denen, die ihn erwarten, ohne Beziehung zur Sünde, das heißt ohne Beziehung zur Sündentilgung, erscheinen zur Vollerrettung bei seiner Wiederkunft. Also auch hier wieder Christus in seiner Doppelrolle. Was für eine kühne und wunderbare Formulierung. Er ist gekommen zur Abschaffung der Sünde. Die Sünde ist abgeschafft. Das kann nur der Gott der Hoffnung sagen, der alles bereits am Ziele sieht. Und wie köstlich ist es, wenn wir uns auf diesen Standpunkt Gottes stellen können und wenn wir in der Anfechtung, in der Not, in der Versuchung ihm sagen können, du hast die Sünde abgeschafft durch das Opfer Jesu, des Hohen Priesters, und nun gib mir die Kraft, der Sünde zu begegnen und ein Überwinderleben zu führen. Abschaffung der Sünde. Und nun möchte ich noch kurz ein letztes bezeugen. Ich möchte etwas sagen über die Namen dieser Zufluchtsstätte. Sie waren ja zugeordnet dem Stamme Gerson, ein Levitenstamm, dem Stamme Kehat und dem Stamme Merari. Drei Levitengeschlechter, und wir dürfen hier gerne denken an die drei Reife- und Wachstumsstufen, die uns 1. Johannes 2 nennt. Einmal die Kindlein im Glauben, die die Vergebung der Sünden erlangt haben und die aufgrund der Vergebung der Sünden rufen können, erstmals rufen können, Abba, lieber Vater. Die also Zutritt haben zu dem Vater durch das Blut Jesu. Die zweite Gruppe, das wäre dann die Gruppe der geistlichen Jünglinge, der jungen Männer. Dazu gehören natürlich auch die geistlich gereiften Frauen, die in diesem Bilde mitgeschaut werden, die durch die Kraft des Wortes Gottes, das sie in sich tragen, in der Lage sind, den Feind und Bösewicht zu überwinden und zu besiegen. Ja, so ein Überwinderleben führen im Gehorsam. Das war ja das Ziel des Apostels Paulus nach Römer 1, Glaubensgehorsam aufzurichten unter allen Nationen. Und dem dritten Stamme, dem Stamme Merari, können wir die Väter zuordnen, die am Ende ihres Wachstums, ihres geistlichen Wachstums, den erkennen, der von Urbeginn an ist. Nunmehr nicht nur wie die Kindlein, sondern in einer vollen, gereiften, letzten Zusammenschau die Wesenserkenntnis Gottes, des Vaters, und dann dieses Abba, lieber Vater, zur Vollendung bringen dürfen in ihrem Leben. Nebenbei gesagt, diese sechs Zufluchtsstädte, Arahamiklat, das Wort hat 8 Buchstaben, das wird Sie erfreuen, die Zahl der Neuwerdung und Wiedergeburt, und hat den Zahlwert 464, 8 mal 58, die Zahl der Erneuerung und die Zahl des Trostes. Trost hat den Zahlwert 58, Noah, der Tröster, den Zahlwert 58, die Herrlichkeit Jahwes, den Zahlwert 58, Eloha, starker Gott, Zahlwert 58, also Neuwerdung und Trost im Zufluchtsort. Und ich habe dann einmal mir die hebräischen Wörter hergesucht, die auch diesen Zahlwert 58 haben, den Zahlwert des Trostes dessen, der in den Zufluchtsort geflohen ist, und habe folgende Wörter gefunden. Werkzeug. Da denken wir an das Werkzeug, das zum Tode des Mitbruders geführt hat. Verstoßen sein. Aus der Mitte des Volkes. Käfig. Ja, der Zufluchtsort war eine Art Käfig, eine Art Gefangenschaft. Wimmernd, wartend. Dort hat er gewimmert und geweint und gewartet auf die endgültige Freilösung, auf die Heimkehr in sein Erbe. Wappnung, aber dann schließlich auch Liebeserweise und Gnade. Alle diese hebräischen Wörter haben diesen Zahlwert 58 des Trostes. Und nun zu den Zufluchtsorten selbst. Stamm Gerson. Gerson heißt zu Deutsch Gäste und Fremdlinge. Denken wir an Epheser 2,19, dass wir Gäste und Fremdlinge waren, aber dass wir nunmehr durch den Tod Jesu Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes sind und Zutritt zu dem Vater haben. Golan in Basan, das ist die erste Zufluchtsstadt auf dem Stammesgebiet Gersons. Golan hinwegeilen, Basan Schlaf. Ja, hinwegeilen aus dem Schlaf. Das haben die Kindlein gelernt, die erstmals zu Jesus gekommen sind, die das Wort gehört haben, stehe auf von den Toten, wache auf, du Schläfer, dann wird dich der Christus erleuchten. Golan in Basan, hinwegeilen aus dem Schlaf. Und der zweite Zufluchtsort auf dem Gebiet Gersons, Kedesch in Galiläa. Kedesch, Ort der Heiligung, heiliger Ort. Nun, so können wir sagen, in Galiläa oder bei dem Galiläer. Zufluchtsort, ein heiliger Ort bei ihm. Wir sind in einer Methodistengemeinde gläubig geworden, der längere Zeit ein Pastor gedient hat, durch den viele zum Glauben kamen, der aber nicht gerade ein vorbildliches Leben geführt hat. Aber ein Wort ist mir hängen geblieben. Er hat einmal gesagt, wenn ich gestorben bin, dann schreibt auf meinen Grabstein das Wort: Dieser war auch bei dem Jesus von Nazareth. Das hat ja die Magd dem Petrus gesagt, als er Jesus verleugnete. Ja, heiliger Zufluchtsort bei dem Galiläer, dieser war auch bei dem Jesus von Nazareth. So wie es in Jesajas 9 heißt, doch nicht bleibt Finsternis dem Lande, welches Bedrängnis hat. Um die erste Zeit hat er das Land Sebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Und in der letzten Zeit bringt er zu Ehren den Weg am Meere. Das Jenseitige des Jordan, den Kreis der Nationen, eigentlich steht hier Galil der Stämme, das Galiläa der Stämme. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Lande des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Dort begann das Zeugnis Jesu in Galiläa. Hinwegeilen aus dem Schlaf, Zuflucht finden an dem heiligen Ort in Galiläa, bei dem Galiläer Jesus. Und wenn das übrig bliebe von unserem ganzen geistlichen Leben, das über uns dann schließlich und endlich gesagt werden könnte, diese war auch bei dem Jesus von Nazareth, dann ist das viel. Der zweite Stamm, den wir den gehorsamen Jünglingen zuordnen könnten, der Stamm Kehat. Kehat heißt zu Deutsch die Versammlung. Wir könnten neutestamentlich sagen, die Gemeinde. Ja, der gehorsame Jüngling gehört in die Gemeinde Jesu Christi. Und er hat dort eine Aufgabe zu erfüllen. Er hat dort Pflichten zu übernehmen. Er hat sich dort einzugliedern in der Mitarbeit am Leibe des Christus und im Aufbau der Gemeinde Gottes. Gleich wo es sei, in einem Hauskreis, in einer kleinen Gemeinschaft oder in einer örtlichen, organisierten Gemeinde. Es gibt nämlich auch winzige Hauskreise, wo einige Männlein und Weiblein sitzen und den, der diesen Hauskreis leitet, huldigen wie einem Papst, sodass er niemals eine Korrektur erfährt. Das ist nicht gesund. Und wo man keine Pflichten, keine Aufgaben hat, kein Mittragen, sehen Sie einmal, dem Stamme Kehat war noch nicht einmal ein Wagen zur Verfügung gestellt zum Transport des Heiligtums, sondern die Männer dieses Levitenstammes mussten alle Geräte auf ihren Schultern tragen. Die beiden Zufluchtsorte auf dem Stammesgebiet Kehats der Versammlung heißen Hebron, die Gemeinschaft. Wir sollen ja bleiben in den Gebeten, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in der Lehre der Apostel. Und wie wir gehört haben aus Hebräer 10, sollte es bei uns nicht Sitte werden oder Unsitte, die Gemeinde Gottes mehr und mehr zu verlassen. Gemeinschaft. Und der zweite Zufluchtsort, sichem die Schulterlast. Da muss man dann tragen. Da werden die Schultern belastet. Das ist die Frage an uns, ob wir in der Versammlung Gottes Gemeinschaft haben und ob wir bereit sind, solche Lasten zu tragen. Und dann das dritte. Auf dem Stamme Merari, auf dem Stammesgebiet Meraris, und das wollen wir den Vätern im Glauben zuordnen. Merari heißt zu Deutsch Bitterkeit, Traurigkeit oder Myrrhe. Wir würden meinen, bei dieser dritten Stufe, da würde alles in lauter Freude, Frohlocken, Wohlgefallen aufgelöst. Nein, da geht es hinein in manche Traurigkeit, in manche Einsamkeit, in manche selbst ausfließende bittere Myrrhe, die ja der Hauptbestandteil des heiligen Salböls ist, dem Bilde des Heiligen Geistes. Die Väter werden hineingeführt in das Allerheiligste, und im Allerheiligsten ist es einsam. Da geht dann auch mancher Mitgefährte des Glaubens, der bislang mit uns gegangen ist, diesen Weg nicht mehr mit, wenn wir in die letzte Reife hineingeführt werden. Aber gerade dort geschieht etwas Wunderbares. Da haben wir erst den Zufluchtsort Ramoth in Gilead. Ramoth die Höhe und Gilead die Enthüllung des Zeugnisses. Da wird man dann hinaufgeführt auf eine letzte Höhe der Wesenserkenntnis Gottes des Vaters, den der von Urbeginn ist. Und es enthüllt sich uns das Zeugnis Gottes in einer wunderbaren, vollkommenen Zusammenschau, wie wir sie niemals zuvor hatten. So wie es Paulus in Epheser 3 sagt, der auch diese Bitterkeit erfahren hat in der Gefangenschaft in Rom, und seine Brüder haben gesagt, guckt euch den schönen Missionar an, der geglaubt hat, alles richtig zu machen und der uns vom Gesetz weggeführt hat. Jetzt hat ihn Gott angekettet und er liegt im Kerker. Und sie haben durch ihre Verkündigung ihm noch zusätzlich Leid erwecken wollen. Und da sagt er, dieser halb ich, Paulus, der Gefangene, der gefesselte Christi Jesu, für euch die Nationen, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist. Und in Vers 8, mir dem Allergeringsten unter allen Heiligen ist diese Gnade geschenkt worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Ökonomie, die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern an verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Also Höhe und Enthüllung des Zeugnisses von dieser Höhe aus, die einem nur gegeben wird, wenn man in die Bitterkeit der Myrre, in die Bitterkeit des Leidens hineingeführt wird. Und der zweite Zufluchtsort, Bezer in der Wüste. Und Bezer heißt nun eigentlich Umwehrung oder Festungsturm. Umwehrung oder Festungsturm. Das steht leider nicht im Namensbüchlein von Heinz Schumacher, aber so ist es wirklich. Ein Festungsturm in der Wüste. Ich denke hier an Philipper 4, das bekannte Wort, wo es in Vers 6 und folgender heißt: Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen, verbunden mit Danksagung, eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euer Denken wie in einer Festung bewahren in Christo Jesu. Das ist der Festungsturm in der Wüste. Ich möchte schließen. Und zwar schließe ich mit dem kostbaren Wort aus Sprüche 18, Vers 10. Der Name Yahweh, das S müssen wir streichen. Also der Yahweh-Name ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Das ist der Zufluchtsort in Christo Jesu. Und da dürfen wir auch ganz freimütig sagen, neutestamentlich, reformatorisch, der Name Jesus ist ein starker Turm. Ogdal Oz, 7x22, die Vollkommenheit des Sohnes Weges. Der Gerechte ist dadurch ausgezeichnet, dass er aus aller Not, aus aller Drangsal, aus aller Versuchung, aus aller Anfechtung immer wieder in diesen Zufluchtsort läuft. Und dass er dann dort in Sicherheit ist vor dem Ankläger der Brüder, vor dem Bluträcher, der gegen uns vorgehen will. Der Name Jesus. Immer wieder haben die Apostel im Neuen Testament im Namen Jesu das Wort Gottes verkündigt. Nicht unter Berufung auf das Blut. Das Blut Jesu ist ein für allemal geflossen und wir sind ein für allemal durch dieses Blut Jesu erkauft und abgewaschen. Das brauchen wir nicht immer wieder neu tun. Sondern wir reinigen uns täglich im Wasserbad des Wortes. Nein, es ist der Name Jesus, mit dem wir allen Feindesmächten gebieten. Und wenn sie Dämonen begegneten, Besessenen, dann haben sie ihnen geboten, im Namen Jesu. Ja, der Name Jesus ist eine Macht Gottes, ist ein starker Festungsturm in der Wüste. Hoffentlich sind auch wir solche Gerechte, die dadurch ausgezeichnet sind, dass sie dorthin laufen und dort in Sicherheit sind. Ich möchte schließen mit einem Wort aus Psalm 61, Vers 1 bis 4. Höre Gott mein Schreien, horche auf mein Gebet. Vom Ende der Erde werde ich zu dir rufen, wenn mein Herz verschmachtet. Du wirst mich auf einen Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Denn du bist mir eine Zuflucht gewesen, ein starker Turm vor dem Feinde. Ich werde weilen in deinem Zelte in Ewigkeit, werde Zuflucht nehmen zu dem Schutze deiner Flügel. Sela empor. Laufet nicht hin und her, eilet zur Quelle. Jesus, der bittet, kommt alle zu mir. Sehet, wie lieblich, wie lauter und helle fließen die Ströme des Lebens all hier. Trinket ihr Lieben und werdet erquicket. Hier ist Erlösung für alles, was drücket. Amen. Heiliger Vater, wir danken dir im Namen Jesu, dass du uns einen solch wunderbaren Zufluchtsort bereitet hast. Einen solch starken Turm, in den wir immer wieder fliehen dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir in Christo Jesu und mit ihm gemeinsam verborgen sind und geborgen sind im Verborgenen deines Zeltes. Und wir warten auf den Tag und sehnen ihn herbei, dass wir mit ihm gemeinsam offenbar werden dürfen in Herrlichkeit bei seiner Wiederkunft. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort einen solchen Reichtum offenbarst und uns immer wieder hineinführst in die Zusammenschau deines Wortes, alten und neuen Bundes. Ach, lass es geschehen durch deinen Heiligen Geist, dass es uns lebendig werde und dass wir auch aus dieser Stunde Frucht davon tragen, einen Anreiz zur Heiligung und zur Reinigung und zum Wachstum. Wir loben dich und rühmen deinen großen und herrlichen Vaternamen. Wir loben dich, Herr Jesus, und verherrlichen dich, der du der hohe Priester bist, der in den Riss getreten ist, aber auch der hohe Priester, der alles wiederbringt, der alles zum Ziele führt. Amen.